HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag. Am Mikrofon Barbara Pieroth.
Auf Basis von dem strafrechtlichen Untersuch.
Auf Grundlage der strafrechtlichen Ermittlungen können wir schließen, dass Flug MH17 von einer Rakete abgeschossen wurde, abgefeuert von einer mobilen Rampe, die aus Russland kam und nach dem Einsatz auch wieder auf das Grundgebiet der Russischen Föderation zurückgebracht wurde.
Von der Russischen Föderation.
Hier ist es jetzt wichtig, die Angaben zu berücksichtigen, die von unserem Militär veröffentlicht wurden. Diese Angaben sind eindeutig und eine Rakete ist da nicht zu sehen.
Also natürlich weist der russische Präsident darauf hin, dass Sie mit diesem Angriff nichts zu tun haben.
Everyone is entitled to their own opinion.
Jeder hat ein Recht auf seine eigene Meinung, aber niemand ein Recht auf seine eigenen Fakten.
Das ist das Lager des syrischen Roten Kreuzes. Am Abend um 19.30 Uhr hat ein Hubschrauber des Regimes in Damaskus diesen Ort mit 4 Fassbomben angegriffen. Rettungsteams sind gekommen, um die Verletzten zu bergen. Aber das Regime hat noch einmal bombardiert. Das Regime und die Russen. Und sie haben dabei das Lager des Roten Kreuzes zerstört.
Was Russland unterstützt und tut, ist nicht Terrorbekämpfung, es ist Barbarei.
Vier russische Vetos in 5 Jahren haben eine Einigkeit des Rates verhindert und Schande über alle im Sicherheitsrat gebracht.
Heute ist es genau ein Jahr her, dass Moskau offen in den syrischen Bürgerkrieg eingegriffen hat, wie der Kreml ja auch im Bürgerkrieg in der Ukraine mitmischt. Die neueste Meldung dazu stammt von Mitte dieser Woche. Da ist ein internationales Ermittlerteam überzeugt, dass die Rakete, die Flug MH17 im Sommer vor 2 Jahren zum Absturz brachte und fast 300 Menschenleben kostete, aus Russland stammt. Putin bestreitet das vehement, ebenso wie die russische Regierung leugnet, am Beschuss eines UN-Hilfskonvois in Syrien beteiligt gewesen zu sein. Für viele war das ein Kriegsverbrechen und jemand muss zur Verantwortung gezogen werden. Doch was kann der Westen tun? Russland stellt sich in beiden Fällen als verfolgte Unschuld dar und schmeißt seine Propagandamaschine an. Konsequenzen sind nicht zu befürchten. Die verfolgende Unschuld kann Russland machen, was es will, so lautet unser Thema heute bei HR2 der Tag. Nun haben wir also den Zwischenbericht der Ermittler präsentiert bekommen zum Abschuss der MH17. Ein Bericht, an dem täglich bis zu 200 Kriminalbeamte gearbeitet haben, 2 Jahre lang, und sie haben immens viele Beweisstücke herangezogen. Sie kommen zu dem Schluss, dass diese Rakete, die die Katastrophe ausgelöst hat, von einem Bug-Raketensystem abgeschossen wurde, das wiederum Stunden vorher von Russland aus in die Ostukraine gebracht worden war, mitten hinein in eine Region, die von pro-russischen Separatisten kontrolliert wird und von dort dann später wieder hinaus und zurück nach Russland. So wollen das auch Zeugen gesehen haben. Die Ergebnisse dieses Berichts haben die Angehörigen der Opfer, die meisten von ihnen Niederländer, mit auch ängstlicher Spannung erwartet, wie der Vater von Quinn.
Er hatte gerade sein erstes Jahr an der Universität hinter sich gebracht und freute sich auf die Semesterferien. Quinn Schanzmann, 18 Jahre alt, stieg am 17. Juli 2014 in Amsterdam in ein Flugzeug, um nach Indonesien zu fliegen. Es war der Flug MH17, der über der östlichen Ukraine abstürzte. Alle Insassen, auch Quinn, kamen ums Leben, weil ihr Flugzeug von einer Rakete getroffen wurde. 2 Jahre später ist Quinns Vater Thomas immer noch auf der Suche nach der Wahrheit.
I would like to know if MH17...
Ich will wissen, ob sie bewusst ein ziviles Flugzeug abgeschossen haben oder es ein Versehen war. Wenn Thomas Schanzmann sie sagt, meint er Russland. Schon im technischen Abschlussbericht aus dem Vorjahr hatten Experten als Absturzursache eine russische Bug-Rakete genannt. Diesen Verdacht hat das internationale Ermittlungsteam unter Führung der Niederländer am Mittwoch belegt und neue Details bekannt gegeben.
Und dass diese Bug-Taylor...
Die Abschussrampe der Rakete kam aus Russland und sie wurde nach dem Abschuss dorthin
zurückgebracht.
Die niederländischen Medien betonen, wie sorgfältig die Ermittler aus Belgien, Malaysia, Australien und der Ukraine gearbeitet hätten. Eine fast trotzige Reaktion auf das russische Militär, das schon am Dienstag prophylaktisch eine eigene Pressekonferenz veranstaltete und seinerseits die Ukraine für den Abschuss verantwortlich machte. Wohl auch deswegen ist in den Zeitungen eine leise Verbitterung zu lesen. So schreibt der Telegraaf aus Amsterdam am Mittwoch: Die Staatsanwaltschaft hat auf jeden Fall Beweise präsentiert, die im Gerichtssaal standhalten würden. Doch ob es je so weit kommt, bleibt angesichts des Widerstands des Kremls abzuwarten, der tief in seine Trickkiste greift, um Zweifel an den Untersuchungsergebnissen zu sehen. Rückblick. Hilversum, eine Kleinstadt in der Nähe von Amsterdam, 2 Tage vor den Ermittlungsergebnissen. 15 der Todesopfer stammen von hier, auch Quinn Schanzmann. Im Juli haben die Bürger im Dudok Park ein Denkmal aufgestellt. Zaghaft scheint die Sonne durch die Wolken auf die Sonnenblumen aus Metall. Doch wenn man die Menschen in der überschaubaren Innenstadt von Hilversum auf MH17 anspricht, reagieren viele genervt oder laufen einfach weiter. Er wusste nicht, dass es am Mittwoch neue Ermittlungserkenntnisse geben soll, sagt schließlich dieser Mann. Doch er erhoffe sich nicht viel davon.
I didn't know the report was coming out, so but I don't expect a lot from it.
Okay, why is that?
Because we don't know everything.
Weil wir nicht alles wissen. Ich glaube, die Wahrheit wird versteckt. Nicht nur er zweifelt an diesem Nachmittag in Hilversum an den Ermittlungen. Einerseits wollen viele Menschen die Wahrheit erfahren, andererseits halten sie es für unwahrscheinlich, dass es tatsächlich zu einem Gerichtsprozess kommt. Zumindest an Letzteres glaubt auch Thomas Schanzmann nicht. Die russische Regierung würde das zu verhindern wissen, sagt er. Trotzdem wünscht er sich, dass Russland zumindest seine Verwicklung in dem Fall zugibt.
What I would like at least is that Russia acknowledges the fact that they were involved.
Die strafrechtlichen Ermittlungen gehen weiter. Und auch wenn Thomas Schanzmann nicht daran glauben mag, so haben die Ermittler doch ein Ziel: einen Schuldigen vor Gericht zu stellen, der die Verantwortung übernimmt für den Absturz von Flug MH17.
Christian Saathoff mit Reaktionen der Angehörigen der Opfer. Wir wollen hier ja heute Abend vor allen Dingen 2 Aspekte betrachten, bei denen sich allgemein der Umgang Russlands mit der Wahrheit oder, wenn der Begriff zu groß ist, mit dem Faktischen spiegeln könnte. Zum einen der Abschuss der MH17 über der Ostukraine und zum anderen der Beschuss des UN-Hilfskonvois in Syrien. Wenn wir uns jetzt mal den ersten Fall rausnehmen, die MH17, da haben die Ermittler ja am Mittwoch bei der Präsentation nochmal betont, das sind vorläufige Erkenntnisse. Wer genau beteiligt war, wer Verantwortung trägt, auch staatliche Verantwortung, das können oder wollen sie nicht oder noch nicht sagen. Der niederländische Generalstaatsanwalt erklärte, ich bin jetzt nicht bereit, Russland direkt zu beschuldigen. Professor Johannes Krotzki ist an der Uni Bamberg Osteuropa-Experte. Wir haben vor der Sendung mit ihm gesprochen und ich habe ihn gefragt, da ist aber doch jetzt jede Menge belastendes Material zusammengekommen und es lässt sich nun nicht mehr ignorieren, dass die Spuren nach Russland führen. Wie geht der Kreml damit um?
Zunächst mal, wie anfangs auch. Es gibt eine ganz klare Linie, die hatte Putin vorgegeben, hat gesagt, egal wer am Schluss diesen Abschuss getätigt hat, verantwortlich für diesen Abschuss ist der Konflikt, der durch den Putsch in der Ukraine entstanden ist. Das heißt, er hat sofort die Ukraine als den eigentlichen Verursacher dieses späteren Abschusses dargestellt. Damit hat er impliziert, es kann die eine oder die andere Seite gewesen sein, es wäre nicht dazu gekommen ohne den Krieg in der Ostukraine und dafür macht er sozusagen die Veränderungen und den Sturz des alten Präsidenten der Ukraine verantwortlich. Damit meinte er, hätte er erstmal den schwarzen Peter weggeschoben und konnte wohl auch nicht damit rechnen, dass so eine dezidierte und langanhaltende Untersuchung kommt, die, auch wenn sie jetzt es nicht festlegt, doch zumindest sagt, es ist eine russische Rakete gewesen oder eine Rakete vom russischen Bautyp. Und alle Indizien weisen darauf hin, dass sie hingeschafft wurde in das Gebiet der Rebellen, dass von dort auch abgeschossen wurde und dass auch diese Raketenanlage wieder zurückgeschafft wurde nach Russland. Das sind wohl jetzt die Dinge, die man auch beweisen kann über Satellitenaufnahmen und anderes.
Alle Indizien legen das nahe, sagen Sie. Trotzdem, von offizieller Seite betont Russland weiter seine Unschuld. Ein Sprecher des Kremls beschwerte sich und sagte, diese ganze Geschichte ist leider von einer gewaltigen Menge Spekulationen und nicht qualifizierten Informationen umrahmt. Aber kann der Kreml diese Ergebnisse einfach wegwischen?
Einen natürlich nicht. Ich habe jetzt einen ganz großen Bogen zu schlagen, der ist für alle ganz verblüffend. Und zwar ging es um das Jahr 1983. Ich war ganz junger Korrespondent in Moskau und da wurde ein südkoreanisches Flugzeug abgeschossen. Und zwar über dem Territorium der damaligen Sowjetunion. Die Sowjetunion hat sich dauernd geweigert, hat gesagt, sie habe damit nichts zu tun und immer nur gesagt, ein Flugzeug fremder Herkunft sei eingedrungen und Richtung japanisches Meer entschwunden. Es hatte längere Zeit gedauert, ich glaube 12 Tage, bis sie dann zugegeben haben, sie haben dieses Flugzeug abgeschossen. Und da gab es genau dasselbe wie jetzt auch. Es wurden Beweise geführt, dass ein Spionageflugzeug der Amerikaner das gewesen sei, dass das verwechselt wurde mit etwas anderem, dass in Wirklichkeit das kein ziviles Flugzeug war. Und so hat man auch jetzt ja versucht, wieder zu beweisen, dass in Wirklichkeit neben der Zivilmaschine eigentlich eine militärische Aufklärungsmaschine gewesen wäre. Also es wird ein Riesenapparat der Beweisführung herbeigeführt, solange die Fakten nicht ganz klar sind.
Wer schafft denn eigentlich diese Narrative? Arbeiten da russische Ministerien und Medien Hand in Hand zusammen?
Ja und nein. Also es ist immer ein bisschen schwer, von den russischen Medien zu reden, als seien die alle staatlich gelenkt. Natürlich hat der Staat auch viele Medien, vor allen Dingen auf die Beherrschenden, wie zum Beispiel den ersten Fernsehkanal, auf bestimmte Radiokanäle, die eine große Rolle in Russland spielen, mehr als bei uns. Da haben sie natürlich direkten Einfluss. Aber in Russland hat man Zugang zu allen Informationen, die ja auch von uns massenhaft in russischer Sprache dorthin geschafft werden. Das Problem ist nur, dass in Russland es eine Stimmungslage gibt unter den Menschen, die in erster Linie dem Präsidenten Putin und diesen Erklärungen glauben, als dass man der westlichen Presse glaubt. Es gibt praktisch einen Grundkonsens, Zustimmung zu Putin, Zustimmung zu dieser Politik und eine ganz klare anti-westliche und jetzt auch anti-amerikanische Haltung, die natürlich von beiden Seiten auch provoziert wird.
Und diese Menschen, diese Anhänger, die bekommen ja auch immer wieder neues Futter, denn Russland liefert immer wieder neue Beweise, neue Indizien, neue Varianten, um zu unterstreichen, dass es eben nicht hinter dem Abschuss der MH17 stecken kann.
Das hängt natürlich damit zusammen, dass einerseits man dieses jetzt auch versucht, etwas von sich wegzuschieben. Ich war jetzt zweimal in Russland zu Hintergrundgesprächen, auch mit Leuten, die direkt in der Kreml-Beratungsadministration tätig sind. Die sagen, im Grunde wissen wir es ja auch nicht. Wir haben nicht wirklich Einfluss auf alle diese ganzen Separatistenkämpfer. Das können Schutzbehauptungen sein, um uns zu missbrauchen. Das kann auch etwas Wahres dabei sein. Was in Russland aber jetzt eine große Rolle spielt, ganz aktuell ist, dass Amerika relativ straflos, wie Sie sagen, einen Luftangriff geflogen hat, die Waffenruhe gebrochen hat und 67 syrische Soldaten umgebracht hat und 100 verletzt worden sind. Und das ist praktisch wie weggewischt, seitdem es zu dem anderen Nachfolgeangriff kam, den man nur den Russen bzw. Syrern zuschreibt, als dieser Konvoi der UNO beschossen wurde mit 12 Toten. Und das wird von Russland immer als etwas Ungleichgewichtiges gesehen, wie umgekehrt man auch sagt, Amerika hat 5000 Angriffe geflogen, bevor wir den ersten Angriff in Syrien geflogen haben, hatten sie 5000 Angriffe mit vielen Kollateralschäden, über die nicht geredet wurde. Kaum fliegen wir, stehen wir am Pranger. Ob das alles in der Tat auch so stimmt, ist schwer nachzuvollziehen, muss man prüfen. Aber so sieht es in den russischen Medien aus und so empfinden das eben auch viele, viele Menschen in Russland. Und deshalb gibt es auch gar nicht den kritischen Umgang mit Nachrichten, sondern man nimmt das eben tatsächlich, weil es auch das Urteil oder das Vorurteil gegenüber dem Westen bestärkt.
Jetzt sind wir schon mittendrin in Syrien. Sie haben das angesprochen, da ist ein Hilfskonvoi der Vereinten Nationen in die Luft gegangen. Dutzende Wagen mit Hilfsgütern, gedacht für 78.000 Menschen, die rund um Aleppo eingeschlossen sind, mit Babymilchpulver, mit Trinkwasser und Erste-Hilfe-Sets. Die Amerikaner sagen, das kann nur das syrische oder das russische Militär gewesen sein. Russland weiß das von sich und kontert mit gleich mehreren Versionen. Das sei ein unabsichtliches Artilleriefeuer gewesen oder ein absichtlicher Schuss aus einem Granatwerfer oder Brandstiftung, aber auf jeden Fall waren es Rebellen, also Assad-Gegner. Warum werden da immer wieder neue und immer wieder auch widersprüchliche Erzählstränge verbreitet?
Zunächst mal natürlich, um zu verwirren, um auch nicht zu sagen, es gibt eine einzige Wahrheit, auf die wir uns festlegen können und natürlich auch, um sozusagen die Hoheit über die Meinungsbildung und die Meinungsdeutung zu bekommen. Und da setzt natürlich in Russland etwas ein, was bei uns auch inzwischen bekannt ist, dass man vor allen Dingen die sozialen Medien stärker nimmt als die normalen Medien selbst. Also es gibt in Russland etwas wie bei uns Facebook, das heißt VK, Kontakt hier. Dort findet eine ganz breite Diskussion statt, sehr kontrovers mit verschiedenen Argumenten, aber immer rund um die Wahrheit herum. Die Fakten selbst sind sehr, sehr schwer zu beschreiben oder klar zu benennen. Und das ist etwas, glaube ich, was man als Werfen von Nebelkerzen bezeichnen kann, um am Schluss eben doch nicht dann derjenige zu sein, der alleine an einer Sache schuld ist.
Professor Johannes Grotzky von der Uni Bamberg über russische Versionen, die sich auch bewusst widersprechen sollen. Wir sprechen uns dann am Ende der Sendung noch einmal. Sie hören HR2 der Tag. Unser Thema heute lautet: Verfolgende Unschuld, kann Russland machen, was es will? Und da lehnen wir uns an Karl Kraus, den bedeutenden Schriftsteller und Journalisten, Sprach- und Kulturkritiker. Er hat vor 100 Jahren diesen Begriff der verfolgenden Unschuld zum ersten Mal in der Fackel erwähnt. Und was er damit meinte, war, dass es den Mittelmächten damals perfekt gelang, sich zu inszenieren und zu stilisieren, als die, die jetzt auch mal dran sind und ein Recht haben auf einen Platz an der Sonne, die sich als Opfer darstellten, obwohl sie doch selbst Unrecht begingen. Eine Verteidigungs- oder Vertuschungsstrategie, ein Ablenkungsmanöver also, das uns in den Sinn gekommen ist, als wir in der Redaktion über Russland sprachen.
Der kriegerische Zustand scheint den Geistigen auf das Niveau der Kinderstube herabzudrücken. Nicht allein, dass jeder Recht und der andere angefangen hat. Nicht nur, dass jeder sich eben das als Einsicht und Ehre einräumt, was des anderen Unbill und Schande ist, dem anderen die Untat vorwirft, die er selbst begeht, das Unglück vorhält, das er selbst erleidet, und dass noch die grellste Anschaulichkeit solcher Kontraste, die in zwei benachbarten Zeitungsspalten zusammenstoßen, ihn nichts von ihrer Unbefangenheit nehmen kann. Nicht nur, dass kein Teil unter allen möglichen Schlüssen, mit denen man eine verfehlte Sache beenden kann, auch nur den Vernunftschluss wählt, der eigene Sieg müsse längst besiegelt sein, wenn nur der hundertste Teil dessen wahr ist, was der Tag an feindlichen Verlusten von Macht und Ehre bringt. Nein, jeder ist auch der Meinung, dass der Wille zum Sieg diesen verbürge und dass nur er allein diesen Willen zum Sieg habe, während der andere, offenbar von dem nicht minder entschlossenen Willen zur Niederlage getrieben, mit knapper Not und mit Anspannung aller Kräfte diese erreichen kann, aber beileibe nicht den Sieg, auf den er es ja auch gar nicht abgesehen hat.
Karl Kraus über die verfolgende Unschuld, die er selbst verfolgt. Blicken wir nochmal auf Syrien. Da haben wir jetzt gerade die Situation, dass die Gefechte immer heftiger werden. Die Waffenruhe, die die Außenminister der USA und Russlands verabredet hatten, war eine große, aufgeladene Hoffnung. Aber nachdem die versiegt ist, ist die Lage in Syrien schlimmer denn je. Allein in Aleppo sind laut UNO fast 2 Millionen Menschen ohne Zugang zu fließendem Wasser. Rund 250.000 Einwohner sitzen fest, können nicht mehr raus und werden ausgehungert. Unfassbar hohe Zahlen, hinter denen jeweils ein Menschenleben, ein Schicksal steht. Schon die erste Nacht nach dem Scheitern der Waffenruhe war die tödlichste seit langem. Und die Angriffe auf Ost-Aleppo haben in den vergangenen Tagen noch zugenommen, wie auch heute, berichtet unser Korrespondent Jürgen Striak.
Die Gefechte um Gebiete im Osten von Aleppo wurden auch am Freitagmorgen fortgesetzt. Allerdings ist bislang unklar, welchen Verlauf sie nehmen. Im Programm des libanesischen Fernsehsenders El Manar, den die Hisbollah betreibt, wurde behauptet, die syrische Armee hätte die Gegend um das Krankenhaus Kindi unter ihre Kontrolle gebracht. Einheiten der Hisbollah kämpfen in Syrien auf der Seite des Assad-Regimes. Vertreter der Aufständischen dementierten dies. Die Kämpfe in dem Viertel würden andauern. Am Donnerstag war es dem syrischen Militär gelungen, Viertel am nördlichen Rand Aleppos einzunehmen. Vor einer Woche hatten syrische Truppen mit russischer Unterstützung eine Großoffensive auf den Ostteil der Stadt gestartet. Mit Bodentruppen, aber vor allem auch aus der Luft. Bei den schweren Luftangriffen wurden auch bunkerbrechende Waffen eingesetzt. Die Hilfsorganisation Save the Children betreibt Schulen im Osten Aleppos, 8 von ihnen unterirdisch. Die Organisation erklärte, dass aufgrund der bunkerbrechenden Bomben die Kinder nirgendwo mehr sicher seien. Ihren Angaben zufolge sollen in den vergangenen 5 Tagen über 300 Kinder getötet oder verletzt worden sein. Die der Opposition nahestehende syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte erklärte, bei russischen Luftangriffen in Syrien seien in den vergangenen 12 Monaten fast 10.000 Menschen getötet worden. Nach den jüngsten Angriffen auf Krankenhäuser können Verletzte praktisch kaum noch versorgt werden. Rund 600 Verwundete bräuchten dringend medizinische Hilfe, sagte der stellvertretende UN-Sondergesandte für Syrien, Ramzi Aiz Eddin Ramzi. Die Weltgesundheitsorganisation WHO würde prüfen, ob man die Verletzten evakuieren könne. Es sei wichtig, dass sie so schnell wie möglich Aleppo verlassen. Unterdessen läuft im syrischen Staatsfernsehen ein Lied, das die Schlacht um Aleppo wohl propagandistisch begleiten soll. Das Land ist voller Zorn, heißt es in ihm. Wir haben den Feuerbrand erduldet, aber der Geschmack des Sieges wird bei den Gefechten nur noch besser. Während sich die Tragödie vor den Augen der Welt entfaltet, erklärt der Botschafter Syriens bei den Vereinten Nationen, seine Regierung treffe keine Schuld. Die syrische Regierung bombardiere keine Zivilisten, sagte Bashar al-Jafari auf einer Pressekonferenz. Sie mache so etwas nicht. Es seien die Terroristen, die das täten, und ihre amerikanischen, britischen und französischen Verbündeten wüssten dies.
Keiner will schuld sein, immer waren es die anderen, Jürgen Stryjak über den Krieg in Syrien. Genau heute, vor einem Jahr, hat sich da auch das russische Militär eingeschaltet und seine Interventionen im Syrienkrieg gestartet. Am 30. September 2015 bombardierte die russische Luftwaffe Stellungen nahe Homs. Und zwar nur Stunden, nachdem das russische Parlament den Militäreinsatz gebilligt hatte. Seither und auch schon davor wurden und werden permanent Kriegsverbrechen in Syrien begangen. In einem Krieg, der auf dem Rücken von Zivilisten, von Unschuldigen ausgetragen wird. Die Syrer sind Fassbomben und Giftgasangriffen ausgeliefert. Nicht einmal im Keller von Schulen oder Krankenhäusern finden sie noch Schutz, weil diese sogenannten bunkerbrechenden Bomben, von denen wir gerade gehört haben, mehrstöckige Gebäude einfach zusammenfallen lassen und Keller eben auch. Das muss doch ein Ende haben, denken und hoffen wir seit Jahren, aber dafür gibt es keine Anzeichen. Wolfgang Kalek ist Fachanwalt für internationales Strafrecht und Menschenrechte. Er ist Mitgründer des European Center for Constitutional and Human Rights und ich habe ihn gefragt, wenn wir diese Hoffnung schon nicht haben dürfen, können wir dann wenigstens darauf bauen, dass irgendwann mal, wenn sich die Weltenlage beruhigt haben sollte, einer für diese Verbrechen zur Rechenschaft gezogen wird?
Wir haben natürlich die Hoffnung, dass unsere Bemühungen, jetzt schon daran zu arbeiten, dass Leute verantwortlich gemacht werden, strafrechtlich verantwortlich machen, dass die auch dazu führen, dass die Kriegsverbrechen aufhören. Das heißt also, wenn die wissen, dass ihnen irgendwann mal ein Gerichtsverfahren droht, dass sie sich dann zurückhalten. Klar, in erster Linie ist es natürlich eine politische Lösung, eine Friedenslösung in Syrien gefragt. Aber natürlich stellt sich dann auch immer für alle Übergangsgesellschaften, wenn denn der Krieg hoffentlich bald mal zu Ende ist, die Frage, wie geht man mit dem um, was da eigentlich passiert ist. Am schönsten wäre es natürlich, wenn lokale Gerichte diese Verbrechen behandeln würden. Das ist auf absehbare Zeit nicht möglich. Dann könnte der internationale Strafgerichtshof eintreten. Dazu bräuchte es aber eine Resolution des UN-Sicherheitsrats und die ist wegen des Vetos der Russen im Moment nicht zu erwarten. Und dann als dritte Möglichkeit bieten sich halt Gerichte vornehmlich in Europa an, die nach dem Prinzip der universellen Jurisdiktion Straftaten, die gerade in Syrien begangen werden, aburteilen könnten.
Das heißt, jemand wie Bashar al-Assad könnte tatsächlich für ein deutsches oder für ein französisches Gericht gezogen werden?
Aber es geht ja nicht nur um Assad. Also man muss es auch nicht immer so plakativ machen, weil wenn ein deutsches Gericht braucht den Mann dann tatsächlich, der muss dann präsent sein, um hier vor Gericht gestellt zu werden. Aber es geht ja um die gesamte Hierarchie von oben nach unten und da sind ja unglaublich viele verwickelt, also die diversen Geheimdienste, Militärs. Und alle diese Menschen laufen in Gefahr, vor Gericht gestellt zu werden, an einem dritten Ort, wenn man ihrer habhaft würde und wenn man genug Beweise gegen sie gesammelt haben. Und darum geht's halt Gruppen wie unserer, aber auch vielen anderen Menschenrechtsgruppen, die gerade aktuell tatsächlich beraten, zusammen mit Exilsyrern, mit syrischen Menschenrechtsgruppen, wie stellen wir das am besten an und auf welche Gruppen konzentrieren wir uns gerade?
Was bräuchten Sie denn dann als Anwalt, wenn Sie irgendeinen syrischen Vertreter, gegen den eine Anklage vorbereiten würden, wegen Kriegsverbrechen?
Na, man muss halt gucken. Also am sichersten ist es tatsächlich, wenn man sich um diese Folterungen in den Gefängnissen kümmert, also vornehmlich natürlich in den Assad-Regime betriebenen Gefängnissen. Da weiß man halt, wer die Gefängnisse leitet, da weiß man in der Hand, wessen Geheimdienst die sind. Wenn es um Bombardierungen gibt, da muss man ganz offen und ehrlich sagen, da gibt es überall auf der Welt große Probleme, weil natürlich alle, auch die Deutschen in dem Kunduz-Fall, wir erinnern uns daran, in Afghanistan, aber auch die USA und natürlich auch die Russen sich immer wieder darauf berufen, dass sie natürlich nur militärische Ziele bombardieren und wenn es dabei Zivilisten zu Schaden kommt, dann sind das Kollateralschäden. Das heißt, es ist immer unglaublich schwierig, das zu beweisen, weil das Recht, das humanitäre Völkerrecht, wie es heißt, einfach nicht so gut ist. Es schützt die Zivilbevölkerung nicht so richtig. Das geht gegen unseren Gerechtigkeitssinn, ist aber leider so.
Und wie genau bereitet man oder bereiten Sie dann solche Anklagen vor?
Naja, also das Wichtigste sind sicherlich die Zeugenaussagen. Und da gibt es ja im Moment quer über Europa verstreut genügend Menschen, die Gewalt in Syrien überlebt haben und die auch bereit sind auszusagen. Und da gibt es in der Tat auch schon Staatsanwälte, wie zum Beispiel in Deutschland der Generalbundesanwalt in Karlsruhe, die sich schon seit geraumer Zeit darum bemühen, Zeugenaussagen aufzunehmen. Was aber dann wichtig ist, dass es nicht nur die unmittelbaren, also eher die niedrigrangigen Täter betrifft, dass man die Hierarchie studiert, der Geheimdienste beispielsweise, des Militärs, um dann halt auch höhere Vorgesetzte und Kommandierende zur Verantwortung zu ziehen, weil das sind natürlich die, die eigentlich irgendwie das Sagen haben. Also man fährt zweigleisig, man dokumentiert durch Zeugen, durch Akten, aber eben auch dadurch, dass man das Innere des Apparats versucht zu analysieren.
Wenn Sie Akten sagen, da ist es ja schwierig, an Unterlagen in Syrien zu kommen, weil die dann im Bombenhagel verbrennen oder weil die aus dem Land auch nicht einfach so rausgeschmuggelt werden können. Gelingt das trotzdem?
Na, es gibt halt schon einzelne, also es war ja von Anfang an, also in dem seit mittlerweile 2011 währenden Konflikt, sind ja auch Soldaten und Offiziere desertiert. Auch Geheimdienstler haben sich abgeseilt. Ja, das heißt also, da sind schon Leute mit einem gewissen Know-how, die stehen zur Verfügung und zum Teil haben die auch Dokumente mitgebracht. Wir arbeiten jetzt nicht unbedingt mit denen, aber einige Staatsanwaltschaften sind da tatsächlich schon zugange.
Welche Länder sind denn da überhaupt involviert, wenn Sie sagen verschiedene Staatsanwaltschaften?
Vornehmlich die westeuropäischen Staatsanwälte haben sich alle schon mal zusammengesetzt und haben auch darüber beraten. Und es gibt eben einzelne Ermittlungsverfahren, von denen wir wissen, eben in Deutschland und in Frankreich. Aber es könnte natürlich jederzeit auch in anderen Ländern etwas passieren, wenn dort größere Opfergruppen, aber auch Gruppen von Verdächtigen sich hinbewegen. Dann könnte auch woanders rechtlich jedenfalls passieren. Was natürlich auch immer alles eine Frage des politischen Willens.
Wenn wir an vergangene Kriegsprozesse denken, den in Nürnberg, die Jugoslawien-Tribunale, so sind ja am Ende doch viele freigesprochen worden, eben weil es an endgültig stichhaltigen Beweisen fehlte. Was können wir und was können Sie aus dieser Erfahrung lernen?
Naja, was wir aus der Erfahrung lernen können, ist so früh wie möglich anzufangen, das zu dokumentieren. Und das ist natürlich auch in der Öffentlichkeit ein Problem. Man muss dafür Ressourcen bereitstellen. Das heißt, wir müssen jetzt eine politische Erklärung, auch in Deutschland, auch in der Europäischen Union haben. Wir stellen Geld zur Verfügung, um Beweise zu sammeln. Weil wenn wir sie jetzt nicht sammeln, dann ist es in 5 oder in 10 Jahren zu spät. Weil einerseits stimmt es, was Sie sagen, dass es in der Vergangenheit auch Probleme gab, aber es gibt auch positive Beispiele, nämlich die Pinochet-Verhaftung 1998 in Chile. Die war nur möglich, weil 1973, 74, 75 in Chile die Menschenrechtsorganisationen unter widrigsten Bedingungen Beweise gesammelt haben. Und daran konnte man dann später anknüpfen und konnte den Haftbefehl gegen Pinochet erlangen. Das heißt, also was man erwarten müsste von den Leuten, auch von den Strafverfolgern, aber natürlich auch von der Öffentlichkeit, riskiert was mal, gebt einfach mal Geld aus und dann habt die Zuversicht, dass in einer gewissen Zeit auch was rauskommen wird, dass es sich lohnen wird.
Wolfgang Kaleck, Fachanwalt für internationales Strafrecht. Unterlagen sammeln gegen die, die den Krieg in Syrien mit zu verantworten haben, fordert er. Und unter denen sind auch, Zitat, mächtige Schutzherren, die die Kriegsmaschine weiter antreiben. Sie haben Blut an ihren Händen. Das hat der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Ban Ki-moon, zum Auftakt der Generaldebatte in New York gesagt. So wie das auch im Ersten Weltkrieg geschehen ist. Blut vergossen für Mittelmächte, die auch mal mit dabei sein wollten und die sich an ihren eigenen Lügen berauscht haben, wie uns Karl Kraus schildert.
Mehr noch als die Sünde des in diesem Krieg vergossenen Blutes stinkt der Schmutz zum Himmel, der geholfen hat, ihn moralisch zu rechtfertigen. Die wilhelminische Weisung an die Völker Europas, ihre heiligsten Güter preiszugeben, hätte nicht ins Werk gesetzt werden können, wenn man jene bloß mit Phrasen berauscht hätte. Nein, Die verfolgende Unschuld der Mittelmächte hat auch die ganze Meisterschaft ihrer Lügen aufwenden müssen, um die geistige Kriegsrüstung zu besorgen, nach deren organischem Zusammenbruch so viele von den Gläubigen, die nicht im Trommelfeuer oder durch Hunger starben, am gebrochenen Herzen zugrunde gegangen sind. Denn unerträglich war die Enttäuschung durch die Erkenntnis, dass der Heiligenschein der schamlose Betrug ihrer Machthaber war und nicht das Deutschtum das Opfer einer Weltkabale, sondern sie selbst die Opfer eines ausgebauten und vertieften Systems der vaterländischen Lüge.
Karl Kraus, der die Kriegspropaganda 1915 in der Fackel schonungslos auseinandergenommen hat. Er hat uns auch zu unserem Thema heute Abend gebracht. Es heißt Verfolgende Unschuld, ein Zitat von ihm, kann Russland sich alles rausnehmen. Mit Wolfgang Kalleck haben wir eben darüber gesprochen, Kriegsschuld nachzuweisen. Schuld zuzugeben ist nochmal was ganz anderes. Aber genau das, ein russisches Schuldeingeständnis für Verbrechen in Syrien, erwarten die USA. Als der UN-Konvoi angegriffen wurde, das war exakt an dem Tag, als in New York die alljährliche Herbsttagungswoche begann. Es gab dann auch eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats und da forderte US-Außenminister Kerry, ich möchte wirklich eine Anerkennung der Verantwortung. Das hier ist ein Moment der Wahrheit für Präsident Putin und für Russland, so Kerry. Noch deutlicher und noch schärfer wird da Samantha Power, die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, dort sozusagen die Stimme Obamas. Für ihre Klarheit aber wird Samantha Power beschimpft.
Genocide-Chick, Völkermord-Tussi. Samantha Power, Amerikas UN-Botschafterin, weiß, dass manche ihrer Kritiker sie so nennen, weil sie einst für einen Einsatz der USA in Darfur kämpfte. Ihr ist das egal, sie hat ganz andere Sorgen. Irak, Ukraine und vor allen anderen Krisen, Syrien. Was hat Priorität für die undiplomatische amerikanische Diplomatin? Sie schaut da fragend in die Runde.
If someone in this room knows the answer to that question, I would greatly appreciate counsel as I exit.
Ja, so ist sie immer geradeaus. Wenn einer im Saal eine Antwort weiß, sagt sie, sie sei dankbar für Beratung. Samantha Power, die gelernte Journalistin, die das Grauen personalisiert, wo andere technokratisch werden. Syrien, für sie die hässlichste Wunde der Welt, auch persönlich eine deprimierende Niederlage. Als sie am vergangenen Sonntag wieder mal im Sicherheitsrat saßen und redeten, war sie es, die versuchte, nicht von Opfern, sondern von Menschen zu sprechen und deren Leid.
Because the electricity is so often knocked out, doctors have learned to conduct operations by the light of their cell phones.
Ärzte, die im Schein ihrer Mobilfunktaschenlampen operieren. Syriens Botschafter saß nur Meter entfernt, guckte unbeteiligt. Russlands Botschafter Tschurken machte sich Notizen und Power machte ihrer Wut Luft.
What Russia is sponsoring and doing is not counterterrorism, it is barbarism.
Barbarei. Die stets ungeduldige Power, der nichts zu schnell gehen kann. Sie sitzt in einem Sicherheitsrat, der auf Krisen wie in Syrien mit Entschleunigung reagiert. Und die sogenannte Völkermord-Tussi wird nicht müde, genau das diesem 15 Nationen umfassenden mächtigsten, ohnmächtigsten Gremium der Weltgemeinschaft zu attestieren.
The Security Council the world needs to deal with this crisis is not the Security Council we have.
Der Sicherheitsrat, der mit dieser Krise fertig wird, ist nicht der Sicherheitsrat, den wir haben. Samantha Power, eine 42-jährige Frauenmutter, die als Diplomatin ungewöhnlich undiplomatisch daherkommt, als Russlands Botschafter Tschurkin einst im Sicherheitsrat die Annexion der Krim einen Akt der Demokratie nannte, reagierte sie mit einem Ausflug ins Literarische.
What you just heard from the Russian ambassador showed more imagination than Tolstoy or Chekhov.
Mehr Fantasie als Tolstoy und Tschechow habe der russische Vertreter, ätzte sie im Sicherheitsrat. Überhaupt Russland, es bombt, es tötet an der Seite Assads, aber was es nie machen werde, sagt Power ihrem russischen Kollegen ins Gesicht, einmal Verantwortung zu übernehmen, nicht heute, niemals.
What you can be sure that Russia will not do today or any day is accept any responsibility for its actions.
Russland und Putin, beides verfolgt sie sogar bis nach Hause ins Kinderzimmer ihres 7-jährigen Sohnes, der nämlich kann das Wort Ukraine, das seiner Mutter so viel Arbeit und ihm so wenig Zeit mit ihr beschert, nicht mehr hören.
You know, I've gotten the like enough Ukraine. It's Ukraine, 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 Ukraine. You know, I get that at home.
Aber selbst ihrem 7-jährigen zu Hause hat die Chefdiplomatin offenbar beigebracht, was sie und was die Amerikaner von Russlands Präsident Putin halten. Eine Lehrerin ihres Sohnes habe ihr berichtet, was der sagte, als ein anderes Kind in der Schule dessen Spielzeug klauen wollte.
And my son said, you're just like Putin. You know, It doesn't belong to you, it's my toy, you're just like Putin. And I was like, score.
Du bist wie Putin. Das Publikum lachte, aber nicht jeder UN-Botschafter würde so etwas öffentlich erzählen. Sie schon. Und viele UN-Botschafter schauten am Sonntag betreten in den Saal, als sie ihnen zurief, dieser Rat hier könne wenigstens den Mut haben zu sagen, wer in Syrien Verantwortung trage und mit einer Stimme Russland zurufen, hört auf.
This council can at the very least have the courage to say who is responsible for this and in a single voice tell Russia to stop.
Georg Schwarte über Samantha Power, die versucht, der russischen Regierung einzuheizen. Russische Barbarei, hat die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen gesagt. Ein Begriff, den auch US-Präsident Obama und Bundeskanzlerin Merkel gerade bei einem Telefonat verwendet haben. Sie beide haben von barbarischen Attacken der syrischen und explizit auch der russischen Armee gesprochen und Damaskus und Moskau aufgefordert, die Kämpfe zu beenden. Eine Tonlage, die wir ja schon seit 5,5 Jahren kennen, seit Beginn des Bürgerkriegs, der ja schon lange kein rein syrischer Krieg mehr ist. Es wird gemahnt und appelliert. Es wird in den vergangenen Wochen vielleicht schärfer angeprangert als zuvor, aber es sind eben doch nur Worte. Zu mehr als allgemeiner moralischer Verurteilung scheinen die Vereinten Nationen nicht fähig. Professor Reinhard Merkel ist emeritierter Völkerrechtler an der Uni Hamburg. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Professor Merkel, das Völkerrecht sieht ja im Grunde immer als Grundsatz die Nicht-Einmischung vor. Aber irgendwann kommt doch der Punkt, da kann man sich nicht mehr raushalten. Da ist ein Land, eine Nation schon gar nicht mehr existent, weil alles in Schutt und Asche liegt. Wann ist der Punkt, wo man auch als Völkerrechtler sagen muss, hier ist die rote Linie, jetzt müssen wir hier ran?
Naja, es gibt sozusagen zwei Probleme mit dieser Frage. Das erste ist, wo die oder wann die materielle Grundlage dafür entstanden ist, militärisch einzugreifen. Mit materieller Grundlage meine ich, wann es sich mit guten politisch-ethischen und dann gegebenenfalls rechtlichen Gründen unterlegen lässt, eine solche Intervention. Das zweite ist aber, dass wir ein kompliziertes System der Kontrolle militärischer Gewalt haben und einen, wenn Sie so wollen, Monopolisten für diese Kontrolle, und das ist der Weltsicherheitsrat. Und dafür gibt es natürlich gute Gründe. Aber im Sicherheitsrat haben wir 5 Vetomächte, die das angemessene Funktionieren des Rates blockieren können.
Also komplett gelähmt.
Jedenfalls ist der Sicherheitsrat lähmbar, wenn Sie so wollen, durch ein Veto einer dieser fünf Mächte. Und in Syrien haben wir eine unmittelbare Konfrontation politischer Interessen der USA und Russlands. Beide sind Vetomächte und damit funktioniert der Sicherheitsrat nicht. Es ist aber ein bisschen wohlfeil, der UNO vorzuhalten, sie funktioniere halt nicht und sei eigentlich nur ein Verein, sozusagen als Ausdruck der globalen Schwäche im Umgang mit solchen Problemen. Die UNO kann nur so gut funktionieren wie die Staaten, die sie konstituieren. Und im Wesentlichen zuständig für Krieg und Frieden ist der Sicherheitsrat. Der kann nicht funktionieren, wenn 2 der ständigen Mitglieder eine politische Kollision haben.
Es geht uns ja so schnell über die Lippen, dass wir sagen, der Westen muss handeln. In welcher Weise könnte er das überhaupt, wenn es völkerrechtlich gedeckt sein sollte?
Also lassen Sie mich dazu was sagen. Es gibt natürlich nicht nur den gegenwärtigen Status quo in Syrien, der entsetzlich ist. Das ist sich die Welt einig. Es gibt auch einen Hintergrund der Entstehung dieses Konflikts. Und es ist mehr als scheinheilig, wenn von Seiten der USA und der westlichen großen Mächte, also Großbritannien und Frankreich auch dabei, jetzt einfach nur mit dem Finger auf Russland gezeigt wird. Es gibt ja genügend gute Gründe, mit dem Finger im Moment auf Russland zu zeigen. Aber der Westen und vor allem die USA hat eine ganz gravierende Mitschuld an der Entstehung dieser Katastrophe. Man hat einen Bürgerkrieg seit 2012 massiv gefördert. Direkt und indirekt. Ein Bürgerkrieg, der als solcher in dem Land schon illegitim war. Und noch viel weniger legitim war die Förderung von außen. Das jetzt einfach zu ignorieren, wie es etwa Frau Power im Sicherheitsrat tut, die ich beiläufig für vollkommen inkompetent in diesen Fragen halte, für eine große Schwätzerin in diesen Fragen, das ist sozusagen zu wenig. Man hat, wenn man diesen Hintergrund im Blick hat, dann immer noch gute Gründe, Russland zu kritisieren und sich in ein vernünftiges Verhältnis, sozusagen diplomatisches Verhältnis zur Beilegung dieser entsetzlichen Katastrophe zu bringen.
Nun haben wir aber die Situation, die USA und Russland stehen sich unversöhnt gegenüber. Und es geht ja am Ende auch darum, dass diese beiden großen Akteure ihr Gesicht wahren. Welche Möglichkeit sehen Sie da?
Ja, das ist natürlich eines der ganz großen Probleme. Das Problem der Gesichtswahrung für die USA war schon Ende 2011 entstanden, als man gesagt hat in Washington, Assad must go. Das wurde dann in der Folge zum Primärziel in diesem Konflikt. Das war falsch. Und Russland hat natürlich jetzt das Problem der Gesichtswahrung insofern, als es gar keinen Zweifel geben kann, dass für die Zukunft Syriens das Assad-Regime nicht mehr tragbar ist. Sie müssen also eine Art Übergangslösung finden. Russland müsste das konzedieren, dass Assad irgendwann dann wirklich gehen muss. Die USA müssten ihrerseits konzedieren, dass er nicht auf der Stelle gehen muss, dass das nicht das Ziel jetzt sein kann, sondern das Ziel sein muss, das Land zu befrieden. Es gibt nur eine dünne Chance, das totale Ausbluten Syriens zu verhindern, wenn die beiden großen Mächte weiter versuchen, sich ins Benehmen zu setzen. Sie müssen beide Konzessionen machen.
Professor Reinhard Merkel, über Grenzen des Handelns, und da hat er uns für Syrien eher trostlose Perspektiven geboten. Sie hören HR2, der Tag, heute mit dem Thema Verfolgende Unschuld, kann Russland machen, was es will? Und da gibt es zum Beispiel zur Kriegstreiberei in Syrien und dem Ersten Weltkrieg Parallelen. Das ist uns bei der Vorbereitung dieser Sendung aufgefallen. Karl Kraus, von dem auch das Zitat der verfolgenden Unschuld stammt, schildert uns, wie schon damals Betrug und Lügen in den Krieg geführt haben.
Die listige Verhinderung jeder Möglichkeit friedlicher Intervention, die Abhaltung der Potentaten vom Begräbnis des ermordeten Thronfolgers, den man froh war, als Kriegsgrund erster Klasse einscharren zu können, die österreichische Erfindung eines serbischen Angriffs und die deutsche der französischen Bomben auf Nürnberg als der unmittelbaren Kriegsursache, dies alles war schon das Insiegel eines Planes der Fälschung, war die Grundlage des großen Weltbetrugs, der, um den Weltmord täglich glaubhaft zu machen, 4 Jahre seine Künste spielen lassen musste. Und durch ein Durchhalten der Lüge das Durchhalten des Glaubens einer gepeinigten Menschheit erzwungen hat. Wahrlich, so groß war dieses Verbrechen, dass sein ruchloser Plan noch die Strafe einzuschließen scheint, welche die bloß des Glaubens und der Geduld schuldigen Völker von übermütigen Siegern erleiden. Und nichts könnte auf der gegnerischen Seite hervorkommen, kein Beweis latenten oder offenen Kriegswillens, nichts, was der Schuld der Zentralmächte mildernde Umstände zu erwirken vermöchte, der unmittelbaren Schuld wahngeblendeter Eisenfresser und kretinhafter Ballplatzspieler an dem größten Massenmord der Weltgeschichte, durch den sie um die Erhaltung einiger Landstriche die Bewohner sämtlicher ausgerottet haben.
Karl Kraus aus der Fackel über die bewusst in Kauf genommenen Grauen des Ersten Weltkriegs. Hier ist HR2 der Tag. Verfolgende Unschuld, kann Russland machen, was es will? Das ist unser Thema und wir bearbeiten es an 2 Beispielen. Eines davon ist der Abschuss der MH17 über der Ostukraine. Wir haben vorhin gehört, das ist auch eine Schlacht der Indizien. Russland stellt sich als Opfer einer ukrainischen Verschwörung dar. Dennoch spricht vieles dafür, dass der Absturz ein Abschuss war, hinter dem pro-russische Rebellen stecken, die kurz davor mit dem entsprechenden russischen Kriegsgerät von Russland aus ausgestattet worden sind. Ähnlich verhält sich das im Falle des bombardierten UN-Konvois in Syrien. Aus dem Pentagon heißt es, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit hätten 2 taktische Bomber der russischen Luftwaffe vom Typ Sukhoi 24 den Konvoi unter Feuer genommen, was Russland entschieden von sich weist. Und so haben wir Tage des Schlagabtauschs erlebt zwischen den USA und Russland in Person ihrer Außenminister. Ein Blame Game, bei dem jeder mit dem Finger auf den jeweils anderen weist. Wobei Russland den Krieg für Assad gewinnen will und die USA inzwischen zunehmend ratlos zu hoffen scheinen, dass der Krieg sich schon irgendwie befrieden lässt.
Was tun in Syrien? Angesichts des fürchterlichen Blutvergießens in Aleppo ist das eine Frage, die in Washington immer drängender gestellt wird. Und niemand, so scheint es, hat eine einfache Antwort. Der demokratische Senator Christopher Murphy stellte ernüchtert und ernüchternd fest:
Vielleicht sind nicht alle schlimmen Dinge, die in der Welt passieren, die Folge gescheiterter US-Politik. Vielleicht gibt es Zeiten und Orte, an denen es nicht immer eine amerikanische Antwort gibt.
Jedenfalls keine militärische. Das hat auch Präsident Obama unter Bezug auf die Situation in Syrien festgestellt.
Ganz ehrlich, es gibt eine Grenze für das, was wir tun können. Und es wird Situationen auf der Welt geben, die nicht direkt unsere Sicherheit betreffen, bei denen wir helfen. Aber einfach Truppen entsenden wird dann nicht die Antwort sein.
Also bleibt die Diplomatie. Doch auch die hat ihre Grenzen, sagt der republikanische Senator Bob Corker, zum Beispiel beim amerikanischen Versuch, Russland unter Druck zu setzen.
Es ist unmöglich, in Verhandlungen erfolgreich zu sein, wenn es keine Konsequenzen gibt. Und hier sind die einzigen Konsequenzen, dass Russland alleine die Zukunft Syriens bestimmt.
Ganz so einfach ist es dann aber doch nicht, sagt Tony Blinken, Staatssekretär im US-Außenministerium. Russland laufe in Syrien Gefahr, sich ernsthaft in Probleme zu bringen.
Die Konsequenzen für Russland sind, dass es in einem Sumpf stecken bleibt. Und das hat Folgen. Russland wird weltweit als Komplize gesehen werden, von Assad und Hisbollah und Iran, bei der Ermordung unschuldiger sunnitischer Muslime.
Das allerdings hat Russland bislang nicht dazu gebracht, sein Verhalten zu ändern. Was also tun in Syrien? Bleibt am Ende doch nur eine militärische Lösung? Nein, sagt die US-Regierung, die erstens nicht in den Krieg in Syrien verwickelt werden will und die zweitens auf gar keinen Fall riskieren will, dass es dazu kommen könnte, dass amerikanische und russische Soldaten aufeinander schießen. US-Außenminister Kerry sagt, es bleibt nur die Möglichkeit, beharrlich weiter nach einer Verhandlungslösung zu suchen.
Ich sehe jetzt auch nicht, dass der Kongress darauf drängen würde, in Syrien in den Krieg zu ziehen. Es ist leicht, Diplomatie zu kritisieren, weil sie so schwierig ist. Aber sollen die USA dort Krieg führen? Das wird nicht passieren.
Sagt US-Außenminister Kerry. Rolf Böhmann berichtete aus Washington. Moskau schafft in Syrien Fakten, Washington zaudert, so könnten wir es vielleicht zusammenfassen. Und wir hören, dass die amerikanisch-russischen Beziehungen sich pulverisiert haben über diesen Syrienkrieg. Dabei sah das doch zwischendurch so hoffnungsvoll aus. Man hat sich zusammengesetzt und einen Waffenstillstand ausgehandelt. Mühevolle Arbeit, die mit dem Angriff auf den UN-Hilfskonvoi von einer Sekunde auf die andere zunichte gemacht worden ist. Über das amerikanisch-russische Verhältnis haben wir nochmal mit Professor Johannes Krotzki von der Uni Bamberg gesprochen und ich habe ihn gefragt, die Amerikaner zeigen da mit dem Finger auf Moskau. Wie kontert Russland?
Russland wirft Amerika vor, dass es erstens Systeme, auch wenn sie diktatorisch waren, zum Einsturz gebracht hat und danach keine Stabilität entstanden ist, sondern das Gegenteil. Failed States, so wie Obama gesagt hat, Libyen war der größte Fehler seiner Außenpolitik. So sehen die Russen auch den Irak, dass das ein Fehler war, dass durch den Sturz von Saddam Hussein der Islamische Staat entstanden sei, dass ein Teil der dann vertriebenen Generäle dieses aufgebaut haben. Das heißt, man sieht Amerika als den Ursprung alles Bösen im Nahen Osten und Syrien, mit der Diktatur von Assad glaubt man aber noch unter Kontrolle gehabt zu haben. Und es war auch eine Bastion Russlands. Syrien ist der älteste Verbündete Russlands, seit Jahrzehnten schon, ganz vom russischen Militär ausgerüstet, von russischen Entwicklungshelfern betreut gewesen. Und jetzt schien noch diese letzte Bastion verloren gegangen zu sein. Und damit sagt man, warum will uns Amerika aus allen Bereichen der Weltpolitik rausdrängen?
Würden Sie denn noch sagen, wir bewegen uns da aktuell auf eine neue Blockkonfrontation hier, die USA, die sich in Syrien aber auch dann wirklich nur allerhöchstens dazu entscheiden können, den IS zu bekämpfen und mehr auch nicht. Und andererseits dieses Russland, das nun auf Augenhöhe Großmacht ist und mitbestimmt über die Schicksale der Welt?
Nein. Also ich glaube nicht, dass es eine große neue Blockkonfrontation gibt. Dafür sind beide viel zu flexibel und dafür gibt es eine Großmacht, die alles beherrscht. Das ist die Wirtschaft. Und die Wirtschaft wird im Wesentlichen auch über China noch mitgesteuert als größter Gläubiger der USA. Und in diesem Dreieck passiert eine ganze Menge. Da wird es am Schluss danach gehen, wer wirtschaftlich das Sagen hat. Es gab aber in Russland einen Historiker, der lebt noch, Roy Medvedev. Der hat immer die Welt kritisiert aus einer Perspektive Perspektive schon mehr als einer linken Perspektive und der hat mir mal gesagt, wissen Sie, wenn der Kommunismus vorbei sein wird und der Kapitalismus, dann werden Russland und Amerika wegen ihrer globalen Interessen immer miteinander in Konkurrenz liegen. Das heißt, es wird nie einen Frieden zwischen beiden geben. Und man darf nicht vergessen, Russland ist ein Land, also Russland, das grenzt sowohl an China als auch an Amerika, als auch an Japan, als auch an Norwegen und Finnland. Und wenn man diese Art sich mal klar macht, globalpolitisch so ein Player zu sein, Syrien liegt eine Flugstunde von Russland entfernt, von Amerika sehr viel weiter, dann muss man sehen, dass Russland einfach ein anderes territoriales Verständnis von seinem Vorhof oder seinem Einflussbereich hat, als Amerika das Russland zugestehen will. Und das ist ein echter, objektiver Konflikt und Russland wird eher bereit sein, auf Konfrontation für längere Zeit zu gehen, als jetzt irgendeiner Weise Amerika nachzugeben.
Und Syrien hat ja nun mal auch oder verspricht den Zugang zum Mittelmeer.
Das ist ein ganz wesentlicher Teil. Russland ist aus dem Mittelmeer herausgedrängt worden. Mit dem Zerfall von Jugoslawien begann ja praktisch der Niedergang der russischen Präsenz im europäischen Teil, also im Balkanbereich. Bulgarien, der engste Verbündete, ist drüber gewechselt in die NATO. Der Ostblock ist insgesamt zusammengebrochen. Der Warschauer Pakt ist zerbrochen. Und dann gab es diese letzte Bastion des neutralen Jugoslawiens als Anführer der Blockfreien. Und das ist natürlich jetzt inzwischen auch so, dass eigentlich alle auf dem Weg in Richtung NATO oder EU sind. Albanien ist bereits in der NATO, Montenegro hat das Angebot, in die NATO zu kommen. Insofern schließt sich diese gesamte NATO-Flanke an Mittelmeer und Russland fühlt sich rausgedrängt. Und die alle einzige Bastion sind nur noch die Stützpunkte an der syrischen Küste Richtung Mittelmeer.
Allerdings hat Moskau ja vielleicht auch noch das Afghanistan-Debakel vor Augen und läuft ja dann in Syrien möglicherweise Gefahr, sich wieder in so einen endlosen Konflikt zu verzetteln.
Die Frage ist, ist das wirklich vergleichbar? Afghanistan ist natürlich ein Land, in dem diese Stammesherrschaft das Ganze fast unmöglich und unregierbar macht. Daran sind alle gescheitert, ja nicht nur Russland. Auch wir sind gescheitert mit unserer Afghanistan-Mission. Amerika ist gescheitert. Es hat sich keine Stabilität ergeben. Und ausgerechnet der Mann, Hekmatyar, der von den Amerikanern groß gemacht wurde als antikommunistischer Kämpfer, ist dann der böseste Feind der Amerikaner und unserer geworden, hat jetzt unter großem Druck ja ein Abkommen dort geschlossen. Russland kommentiert das zum Teil sehr zynisch und sagt, ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt. Und Syrien wird etwas anderes sein. In Syrien warnt Russland davor, wenn man Assad stürzt und keine Alternative hat, und die sehen sie auch nicht bei den Rebellen, dann wird Syrien in 4 Staaten zerfallen, nämlich einen kurdischen, einen schiitischen, einen sunnitischen und einen alawitischen. Und das ist, glaube ich, etwas, wo jeder auch Angst haben muss, wenn diese Staaten, diese relativ großen Flächenstaaten als Failed State in verschiedene kleine, sich bekämpfende Einheiten zerfallen. Man kann Diktaturen akzeptieren für eine gewisse Zeit, das wird gemacht. Saudi-Arabien ist aus meiner Einschätzung auch eine Diktatur, aber ein engster Verbündeter der USA. Das ist also nicht eine Frage der politischen Moral, weder bei russischer Politik noch bei amerikanischer Politik. Und wenn Sie mit beiden Seiten zusammensitzen, bei vielen Konferenzen merken Sie oft diesen gewissen Zynismus, dass es nicht darum geht, politisch Leute zu haben, die die gleichen Werte teilen, sondern dann geht es oft ganz zynisch darum, wer hilft mir machtpolitisch weiter, egal wo dieser Mensch gerade ist, ob er die Scharia anwendet, ob er Menschen die Hände abhackt oder ob er Rauschgiftschmuggel macht oder was auch immer. Hauptsache, er ist dann mein Verbündeter. Und mit diesem Zynismus begleitet uns, glaube ich, Großmachtpolitik immer und sie wird auch so bleiben.
Wenn wir uns jetzt andere Staaten anschauen, im postsowjetischen Raum, in der Moldau, in Georgien, zwischen Armenien und Aserbaidschan, das sind alles so genannte eingefrorene Konflikte, an denen Moskau irgendwie seinen Anteil hat. Könnte das auch mit Syrien passieren? Also müssen wir uns da auf eine ganz andere Zeitleiste auch einstellen?
Das ist die wahrscheinlichste Perspektive, dass wir auf eingefrorene Konflikte setzen müssen, also auf die Abwesenheit von Krieg, die noch lange kein Frieden bedeutet. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass das eine Perspektive ist, die in der langfristigen Strategie Russlands auch drin liegt, zu sagen, damit halten wir eine Balance des Schreckens, eine Balance der Unsicherheit und können so verhindern, dass Amerika weiter vordringt. Und wir können wenigstens Optionen aufrechterhalten, um später noch einmal unsere Macht stärker durchzusetzen.
Professor Johannes Grotzky, Osteuropa-Experte an der Universität Bamberg. Und Das war HR2 der Tag mit dem Thema Verfolgende Unschuld. Kann Russland machen, was es will? Und da sind wir zwar vielleicht schnell dabei, Urteile zu sprechen oder Forderungen aufzustellen, aber ganz so einfach ist es offenbar nicht. Die Welt und die Weltpolitik halten da einige Grauzonen bereit. Am Mikrofon verabschiedet sich Barbara Pirot.